Psalm 59, wieder ein David-Psalm und interessanterweise wieder mit der gleichen Melodie wie die beiden Psalmen davor. Und die beiden Psalmen davor, die hatten ja das Thema, dass David verfolgt wurde, dass er aber auch bemerkt hat, wie Gott ihn bewahrt hat und alles. Und das kommt dann hier auch mit hinein. Also wir lesen einmal in der Überschrift, die ist ja bei manchen nicht Teil des Bibeltextes gewissermaßen. Also habt ihr vielleicht schon manchmal bemerkt, es gibt Bibeln, die haben das als Vers und manche Bibeln haben jetzt dann erst den nächsten Vers, wo es dann mit Errette mich hier weitergeht, haben den erst als richtigen Bibelvers. Aber die in der hebräischen Bibel zählen halt auch schon diese Überschrift, wo das Ganze beschrieben wird, als Text mit und darum lese ich das auch gerne mit als Text. Und andere Bibeln haben das eben nochmal als Untertitel oder was auch immer. Also ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen, nach der Weise vertilge nicht, das hatten wir eben schon, als Saul hinsandte und sein Haus bewachen ließ, ihn zu töten. Das spielt an auf die Geschichte, als David geflohen ist vor Saul, und zwar seine Frau Michal dann ein Götzenbild hineingelegt hat in das Bett. Und sie hat den Leuten gesagt, ja, nein, mein Mann, dem geht's nicht gut, der liegt im Bett. Die Leute sind zurück zu Saul gegangen und Saul hat gesagt, was? Jetzt bringt mir den sofort her. Und hat dann das festgestellt. Und Michal hat dann noch gesagt, ja, nee, hat mich bedroht. Das kann man jetzt gut finden, was sie gemacht hat, kann man schlecht finden, wie sie es gemacht hat vor allem. Aber es ist auf alle Fälle die Geschichte. David ist geflohen vor seinem Schwiegervater. Und jetzt sagt er eben, Vers 2 oder Vers 1, wenn ihr manche Bibeln habt, errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen. Also es ist ganz wichtig, erst einmal wieder dieses Retten. David will gerettet werden. Und das ist ja nochmal etwas, was uns im christlichen Jargon dann häufiger so ist. Retten ist für uns immer nur Retten aus der Sündenmacht. Retten ist immer nur vor dem ewigen Tod. Retten ist aber in der Bibel tatsächlich Retten aus allen Situationen. Ganz gleich, was das Problem ist, wenn ich einen Retter brauche, dann ist Gott dieser Retter. Und das wird uns oft gar nicht mehr so klar, weil wir das eben vom Griechischen her denken, vom Neuen Testament dann her auch. Aber Rettung bedeutet eben tatsächlich alles. Wo ich ein Problem habe, da hilft mir Gott, wenn ich mich auf ihn berufe. Und hier eben, errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Auch nochmal ganz wichtig hier, David sagt, es ist mein Gott. Was man ja an manchen Stellen wieder sagen könnte, wie unglaublich arrogant, aber nein, David weiß es. Es ist mein Gott, weil Gott das ja selber sagt, zum Beispiel in den 10 Geboten, ich bin der Herr, dein Gott. Errette mich von meinen Feinden und schütze mich von meinen Widersachern. Schützen bedeutet tatsächlich, sich auch einfach davor werfen. Das ist dieses berühmte Bild, das Jesus zum Beispiel in Lukas 13 benutzt, wo er sich mit einer Henne vergleicht. Eine Henne, die ihre Küken beschützt, dadurch, dass sie ihre Flügel über sie hält. Das ist Beschützen. Schutz ist auch das, was man, wenn man sich in einem Turm zurückzieht. Also, wir haben das ja in Sprüche 10, 18. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte flieht dorthin und ist gerettet. Da haben wir auch nochmal die Rettung übrigens. Schutz bedeutet, es ist etwas zwischen mir und den Feinden. Errette mich von den Übeltätern, haben wir nochmal retten. Und hilf mir von den Blutgierigen. Also zweimal retten, einmal helfen. Helfen bedeutet dann nicht unbedingt immer direkt rausgeholt zu werden, aber dass Gott tatsächlich da durchhilft. Es geht aber beides. Also es bedeutet ein Raushelfen und es bedeutet ein Durchhelfen. Und es sind eben hier die Feinde, die Widersacher, die Übeltäter, also diejenigen, die nur Schlechtes tun, dass die das auch als Wesenseigenschaft haben. Und dann eben die Blutgierigen. Das sind nicht diejenigen, die sagen, ach, so ein gutes Schnitzel darf auch mal blutig sein, sondern die Blutgierigen, das sind diejenigen, die darauf aus sind, Blut zu vergießen. Ob das unschuldiges Blut ist oder schuldiges Blut, das ist dann tatsächlich egal. Denn siehe, Herr, sie lauern mir auf. Starke rotten sich wider mich zusammen ohne meine Schuld und Missetat. Ich habe nichts verschuldet. Sie aber laufen herzu und machen sich bereit. Erwache, komm herbei und sieh da rein. Also, David leidet hier völlig unschuldig. Also, natürlich, ne? Also, neutestamentliche Sicht, David, du bist doch auch ein Sünder, der musst auch leiden hier, ne? Aber er hat halt nichts getan, was das wirklich verdienen würde. Und auch wenn wir tatsächlich eben sagen können, ja klar, natürlich, auch wenn wir als Christen in dieser Welt leiden, haben wir natürlich gewissermaßen eine Mitschuld dadurch, dass wir halt Sünder sind und irgendwas gemacht haben. Aber da kommt man ganz schnell in die Schiene hinein, die Freunde Hiobs hatten, dass sie gesagt haben, du hast irgendwas gemacht, darum geht es dir jetzt so. Das kann möglich sein. Aber tatsächlich gibt es eben auch diverse andere Möglichkeiten. Denn David hat sich bei Saul nichts zu Schulden kommen lassen. Das Einzige, was er sich hat zu Schulden kommen lassen, war, dass er halt da war und der Gesalbte Gottes und dass Gott ihn halt mehr gebraucht hat als Saul. Und darum eben, sie lauern mir auf. Auflauern bedeutet, jemandem eine Falle zu stellen, also unfair zu sein. So wie der Teufel halt auch unfair agiert. Also der Teufel kennt seine Rechte. Und er weiß, wenn er uns in Sünde hineinbringt oder andere, die uns nahestehen, in Sünde hineinbringt, dann kann er uns auch daran hindern. Weil er dann plötzlich wieder ein Recht hat, irgendwie einzugreifen. Aber es ist trotzdem unfair, weil er uns halt dazu verführt, dazu versucht und wir das mitunter gar nicht bemerken. Also, das Auflauern. Dann finde ich das auch nochmal ganz interessant. Es sind starke Leute, die das tun. Aber das Gute ist eben, sie rotten sich halt gegen David zusammen, aber das Gute ist, Gott ist stärker. Ich weiß nicht, ob ihr diese Karikatur kennt. Tauziehen der Völker. Auf der einen Seite sind alle Nationen der Welt, auf der anderen Seite ist Israel. Und hinter Israel auf dem Seil liegt so ein Finger. Und der drückt nicht mal drauf, der liegt einfach drauf. Also so ein Riesenfinger. Also der Finger ist so groß wie der kleine Pimpf da, der da steht. Und die Völker mühen sich einen ab und schaffen es nicht. Und das halt ist auch nochmal schön zu wischen. Zu wischen, zu wissen. Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Wir haben den Stärkeren auf unserer Seite. Ganz gleich, was es ist. Und dann aber eben, dass David sagen muss, ich habe nichts verschuldet, ich bin hier der Unschuldige. Und das stimmt tatsächlich. Und jetzt einmal auf Jesus gemünzt, der hat das ja ultimativ sagen können. Da haben sich die Mächtigen des Volkes zusammengerafft gegen ihn, um ihn zu verurteilen, und auch die Mächtigen der Welt, also mit halt dem Römischen Reich dann im Hinterkopf. Und ganz gleich, was passiert ist, Jesus war halt trotzdem der Stärkere. Er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, alles zu beenden. Hat er aber nicht. Er hat es aber doch beendet, nämlich am dritten Tag, nachdem er auferstanden, also als er auferstanden ist. Am dritten Tag, nachdem er gekreuzigt wurde. So, jetzt habe ich es richtig rumgesagt. Und dann ist eben dieses Schöne: Erwache, komm herbei und sieh da rein. Gott zu sagen, wach doch auf. Als ob Gott schlafen würde. Ne? Also Psalm 121 haben wir diesen berühmten Vers, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gibt eine sehr schöne Vertonung von Mendelssohn dazu. Aber das ist dann Gott zu sagen, weil es manchmal halt wirklich so aussieht, als würde Gott schlafen. Als würde er sich einen feuchten Kehricht darum scheren. Und dann kann man sich natürlich eben auch erinnern an die Geschichte in Johannes nicht, in Markus 4. Jesus sagt seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und während sie fahren, legt sich Jesus ins Boot und schläft auf einem Kissen. Das ist das Schöne bei Markus noch, dieses schöne Detail. Und der Sturm bricht los. Und dann kommen die Jünger eben auch und wecken ihn auf. Erwache. Und das Interessante ist eben an dem Punkt, dass Jesus dann nicht sagt, ja, toll, dass ihr mich gerettet habt, sondern dass er den Unglauben der Jünger schildert. Ich darf trotzdem im Unglauben zu Jesus kommen. Und darf dann ganz besonders dieses Gebet des Vaters haben, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber noch schöner ist es eigentlich für Jesus, wenn ich wirklich mich wenigstens neben ihn legen kann oder, um an die Predigt vom letzten Sonntag, nicht letzten Sonntag, von gestern, vom Pfingstmontag zu erinnern, dass wir ja auch eine gewisse Autorität haben als Gemeinde. Ich weiß bloß nicht, was die Jünger davon dann zu dem Zeitpunkt schon wussten und hatten. Also das kann ich jetzt einfach nicht sagen. Aber wenigstens sich neben Jesus zu legen, das wäre ein richtiger Schritt gewesen. Schaffe ich aber nicht immer. Und deswegen auch dieses Wache doch auf, komm herbei und sieh da rein. Also guck dir bitte meine Situation an, wie schlimm die ist. Du Herr Zebaoth, Gott Israels, wache auf und suche heim alle Völker. Also nochmal, wach auf. Sei keinem gnädig von ihnen, denn die so verwegene Übeltäter sind. Selah. Jetzt käme ein Musikspiel, lassen wir. Also, Gott soll die Leute heimsuchen. Heimsuchen bedeutet tatsächlich bei uns im deutschen Sprachgebrauch mittlerweile, es ist zum Unheil. Aber vom Hebräischen bedeutet es einfach nur, Gott kommt vorbei und guckt. Und man tut dann etwas zum Heil oder Unheil. Also je nachdem, wen er halt aufsucht und wen er da findet. Und das Gute ist, da ich zu Jesus gehöre, sucht er mich zum Heil heim, wenn ich nicht gerade doch in unbekannten Sünden lebe. Genau. Und hier ist es ganz eindeutig, der zweite Vers halt eben, sei keinem von ihnen gnädig. Sie sind Übeltäter, also werden wieder definiert über das, was sie tun. Da muss Gott ihnen Unheil geben. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Siehe, sie geifern mit ihrem Maul. Schwerter sind auf ihren Lippen. Wer sollte es hören? Also das letzte, wer sollte es hören, ist ein Zitat hier drin. Sie sagen das. Wer soll das denn hören? Soll Gott dich etwa hören? Ha, 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 sehr guter Witz. Warum kann das der Feind immer wieder sagen? Weil meine Situation so ganz anders aussieht als das Wort Gottes. Und dann ist es immer wieder gut, sich daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Und dann auch wirklich zu sagen, ich habe auch das Recht darauf, dass mir mein Hirte wirklich das sagt, was ich hören will, vor allem dann, wenn ich mich danach ausstrecke und sage, zeig mir den Weg da drin. Zeig mir das, was du da für mich willst. Und nicht, dass ich plötzlich in die falsche Richtung laufe, im Vertrauen darauf, dass du mich gleich dahin geführt hättest. Und dann ist es das gar nicht, sondern zu sagen, ich habe das Recht als Jesus Schaf, dass ich seine Stimme höre und dass er mir das sagt, was ich hören soll. Vor allem dann, wenn ich auch sage, ich will hören, was du hörst, was du sagst, nicht das, was ich hören will. Und dann eben aber, sie laufen, heulen wie Hunde, also sind unrein, unreine Wesen und sie haben unreine Worte. Also Schwerter sind auf ihren Lippen. Wir hatten das ja schon häufiger. Unsere Worte sind wie Schwerter. Also bei Jesus kommt ja auch das zweischneidige Schwert aus dem Mund raus. Das ist das Wort Gottes. Und so sind auch unsere Worte Schwerter und können Dinge anrichten. Zum Guten und zum Bösen. Aber du, Herr, wirst ihrer lachen und aller Völker spotten. Das ist sehr schön. Jesus hat das letzte Wort. Gott lacht zuletzt. Er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt, der aber im Himmel sitzt, spottet ihrer. Psalm 2. Und dann nochmal damit die Erinnerung, auch wenn wir hier noch auf Erden sind, dadurch, dass wir mit Jesus verbunden sind, sitzen wir jetzt schon im Himmel auf dem Thron. Epheser 2, Vers 6, das ist in manchen Übersetzungen halt nicht so richtig, da helfen die englischen Übersetzungen wieder besser. Wir sitzen, also eingesetzt, sagt Luther, aber eben tatsächlich, wir sitzen im Himmel, in Jesus, in den himmlischen Erden. Wir sitzen auf dem Thron Gottes. Und darum dürfen wir theoretisch auch darüber lachen. Wir schaffen es nicht immer. Gerade wenn der Alltag wieder zu laut brüllt, aber das Schöne ist, dass wir dann trotzdem in Jesus mehr als Überwinder sind. Römer 8. Dass Jesu Glaube trotzdem meinen Unglauben übertrumpfen kann, vor allem dann, wenn ich ihn darum bitte. Das ist kein Freifahrtschein, dass ich mich dann weiter auf die Welt stürze und immer nur sage, guck, wie schlimm alles ist, sondern eher die Einladung, dass ich dann gucke, okay, und was hat Jesus jetzt alles für mich? Aber tatsächlich zu wissen, es kommt nicht auf meinen Glauben darauf an. Es kommt auf Jesu Glauben darauf an. Also es kommt darauf an, dass Jesu Glaube mein Glaube ist. Dann kommt es wieder auf meinen drauf an. Meine Stärke, zu dir will ich mich halten, denn Gott ist mein Schutz. Wunderbares Wort. Stärke ist eben auch wichtig bei Schwäche. Also da, wo ich schwach bin, ist Gott stark. Also da, wo ich zu viel Unglauben habe, kann er meinen Unglauben übertrumpfen mit seinem Glauben. In allen Situationen, wo ich selber sehe, ich bin schwach, da bin ich stark. Und auf der anderen Seite, wer unter euch meine zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Also da, wo ich selber sage, ach, ich bin stark genug, ich kann das alles, da klappt es nicht. Das ist alles vom Verderben gekrönt. Und da, wo ich aber sage, ich kann das nicht, aber du, Jesus, kannst es und ich erwarte von dir, dass du es tust. Also nicht nur, ach, bitte, 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 mach doch, du kannst es ja, sondern Mit dieser Dreistigkeit, wie das Kind zu Papa kommt, mach bitte. Und das Kind weiß, dass Papa das macht. Warum? Weil er das Kind liebt und alles Mögliche dazu. Und dann ist eben auch noch das Schöne, nicht nur er ist der Starke, sondern ich will mich auch zu ihm halten. Also ich klammere mich an ihm fest, an dieser Zusage, dass er mein Schutz ist, dass er meine Stärke ist. Daran halte ich mich fest. Wie das kleine Kind nochmal sich an der Hand des Vaters festhält, der Vater hält das Kind aber viel mehr fest. Und ja, ich nehme jetzt nochmal den Vers aus Jesaja. Jesaja 41, Vers 13. Ich bin der Herr, dein Gott, der seine rechte Hand nimmt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Wenn Gott meine rechte Hand nimmt, dann habe ich nicht mehr das, was mir eigentlich dazu dient, dass ich ordentliche Dinge tue. Aber da er normalerweise dann halt mit seiner linken Hand meine rechte Hand nimmt, hat er seine rechte Hand frei und ist dadurch ist plötzlich seine rechte Hand auch meine rechte Hand. Und wenn ich mich zu Gott halte, an ihm festhalte, dann holt er mich daraus. Und kann mir in seiner Stärke viel mehr tun. Oder für mich mehr tun in seiner Stärke, als ich das selber tun könnte. Und dann eben auch nochmal, denn Gott ist mein Schutz. Das finde ich nochmal sehr schön. Ihr dürft nochmal Psalm 57 nachlesen. Oder ich lese auch noch einmal kurz den zweiten Teil. Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Und übrigens auch nochmal die Flügel. Gott erzeigt mir reichlich seine Güte. Das Wort Chesed übrigens mal wieder. Gott lässt mich auf meine Feinde herabsehen. Warum zeigt mir Gott seine Güte? Weil er gut ist. Und zwar, das Wort reichlich bedeutet eigentlich frühmorgens, also, oder das Frühere zeigt er mir. Dieses Wort Kedem kann auch den Osten bedeuten. Und dann heißt es aber eben so schön, Gott lässt mich auf meine Feinde herabsehen. Warum? Weil ich jetzt ja schon in Jesus in den himmlischen Örtern sitze. Epheser 2, Vers 6. Ich darf die Perspektive wechseln. Das ist ja manchmal nicht verkehrt. Wenn man unten im Tal drin ist, dann ist alles erschlagend. Und das hängt natürlich davon ab, wo man herkommt. Aber eben für mich als Norddeutschen, manchmal ist es dann doch sehr anstrengend, wenn man in so einem Tal drin steht, im Schwarzwald oder wo auch immer, und sich denkt, yep, und man sieht die Sonne ganz lange nicht, wenn sie dann untergeht, wenn sie dann irgendwann unter dem Berg untergeht. Und dann wird das Tal schon viel dunkler, als es eigentlich müsste. Da lohnt sich das dann doch eher im Flachland zu wohnen. Im relativen Flachland. Also, ich komme aus dem Hügelland, aber es ist ja von hier aus gesehen immer noch flach. Ne? Und dann aber zu sagen, ich kann die Perspektive wechseln. Ich kann jetzt auf einmal von oben runter gucken und sehe auf einmal, ach, das ist ja gar nicht so viel. Oder ich kann eben dann auch schon, sogar schon im Glauben sehen, ah ja, und Jesus hat sich schon darum gekümmert. Darum darf ich von oben runter gucken. Darum darf ich mit Gott lachen. Bringe sie nicht um, dass mein Volk nicht vergesse. Zerstreue sie aber mit deiner Macht, Herr, unser Schild, und stoß sie hinunter. Das ist mal ein Teil, David hat ja sonst auch gerne ganz anders gesprochen, ne? Aber hier in diesem Fall will er nicht, dass die Leute umgebracht werden. Das wäre sein gutes Recht, weil er ja der Gesalbte Gottes ist. Und dann aber sagen zu können, da ist jemand, der gegen mich ist, aber ich will nicht, dass der umgebracht wird. Warum? Tatsächlich aus einem ganz besonderen Grund, wenn er umgebracht ist, dann sieht man ihn da kurz als Leiche und dann ist vorbei. Aber wenn er jetzt bleibt, dann heißt es eben, zerstreue sie mit deiner Macht, Herr, unser Schild, und stoß sie hinunter. Dann können die Leute auf einmal sehen, aha, guck mal, das ist mit den Leuten passiert, die sich den Ort genommen haben, den Platz erbeutet haben, den Gott eigentlich jemand anderem versprochen hat. Und dann können die Leute sehen, aha, so geht es dem Gottlosen am Ende. Also nicht einfach bloß, dass er tot ist, sondern dass er tatsächlich im Elend ist, was das Elend auch immer ist. Und tatsächlich dann zu sagen, zerstreue sie. Dass ich sagen kann, das hatte ich ja, das ist witzigerweise einer der Verse, die mir am meisten hängen geblieben sind, vom Psalm 55, dann Vers 10, dass David dann eben über die Leute sagt, ihre Zunge sei uneins, ich sehe Zank und Hader in ihrer Stadt. Dass wir das tatsächlich über unsere Feinde aussprechen dürfen und vor allem die Mächte hinter ihnen, dass es da Uneinigkeit gibt, dass die sich nicht mehr verstehen können. Und auch das hier bedeutet das. Zerstreue sie mit deiner Macht. dass diejenigen, die sonst vorher so richtig fest zusammengehalten hatten, dass es so aussieht, als würde da nie etwas dazwischen gehen, die streiten sich auf einmal. Die sind zerstreut, gehen auseinander. Und dann werden sie eben hinuntergestoßen, runtergestoßen vom hohen Ross. Und wofür dann auch noch übrigens? Dafür, dass sie am Ende dann doch sagen: Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich und den, den du für meine Situation hast, nicht das, was ich selber meine. Das Wort ihrer Lippen ist nichts als Sünde. Das ist halt, das ist tatsächlich typisch Mensch. Also, warum nämlich? Die Worte gehen aus dem Herzen. In Matthäus 12, 37, ne, als wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Da, wo mein Herz voll ist vom Bösen, kommt nur Böses heraus. Und da ich, obwohl ich Gottes Kind bin, immer noch ein Sünder bin, ist halt beides mit dabei. Darum habe ich dann trotzdem diese Eigenschaft, dass ich halt das auch immer wieder mache. Meine Lippen sind nichts als Sünde, dann, wenn ich nicht mit Gottes Wort in Einklang rede. Da kann ich die Wahrheit, die sich mir bietet, noch so genau beschreiben. Aber es ist Sünde, wenn ich dann dagegen gehe, was Gott sagt in seinem Wort, was Gott mir im Gebet zeigt und was auch immer. Darum sollen sie sich fangen in ihrer Hoffart mit ihren Flügen und Lügen. Also, dass die Worte auf sie selber zurückfallen. Also, die haben ja David Böses gewünscht, weil sie nicht verstanden haben, dass David ja der Gesalbte Gottes ist. Und auch bei Jesus war es so, die Leute haben Jesus verwünscht und das ist aber am Ende auf sie wieder zurückgefallen. Übrigens, Jesus hat ja selber auch gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat gewusst, wenn ich jetzt hier ankomme und einen auf den Obermacker mache, dann gehen diese Leute wirklich verloren. Und so haben sie noch eine Chance. Vers 14 bin ich jetzt übrigens. Vertilge sie ohne alle Gnade, vertilge sie, dass sie nicht mehr da sind. Moment mal, sie sollten doch nicht umgebracht werden. Ja. Vertilgen bedeutet mitunter auch, dass sie einfach nichtig werden. Dass das, was vorher bei diesen Leuten so groß und mächtig und herrlich war, dass das plötzlich nichtig ist. Das bedeutet auch vertilgen. Dass ihr Name, der irgendwo groß auf einer Plakette stand, dass der rausgestrichen wird. Und nicht mehr hineinkommt, nicht mehr dazugehört zu dem Leben, wo sie davor zu dazugehört haben. Das bedeutet das Vertilgen. Lass sie inne werden, dass Gott Herrscher ist in Jakob bis an die Enden der Erde. Also, dass gerade diese Leute vertilgt werden, dass sie halt ihren alten Ruf nicht mehr haben und jetzt unten in der Gosse sitzen und dadurch bemerken, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der den Gerechten wieder auf der den Gerechten nach oben hebt und ihn an seinen rechtmäßigen Platz hebt. Und diesen einen Gott gibt es eben, der dann auch die Hoffärtigen runterstößt. Vers 15. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie Hunde und laufen in der Stadt umher. Also, kommt trotzdem jeden Abend. Also, da übrigens, wenn ihr euch das jetzt anguckt, das ist ein bisschen jetzt parallel ab Vers 15, parallel zu Vers 7 und so weiter. Also, laufen in der Stadt umher, wieder unreine Tiere und alles. Sie laufen hin und her nach Speise und murren, wenn sie nicht satt werden. Also, was ist die Speise? Mitunter sind das die eigenen Worte. Also, ne, mit den Worten, die Sünde sind und alles. Dass ich das rede, wonach mir der Mund steht. Also, ich rede Klatsch und Tratsch, ich rede das, was in der Welt gerade passiert. Ich rede alles Mögliche und will diese Worte essen. Oder ich suche mir eben was anderes. Nachdem ich satt werde, dachte ich, dass ich mir einfach meinen menschlichen Appetit satt mache damit. Aber das funktioniert nicht. Und also funktioniert zumindest oft nicht. Und dann wird gemurrt. Murren ist ja ein altes deutsches Wort, das für den Schwaben ganz einfach brudeln, aber halt brudeln mitunter sogar noch ein bisschen schlimmer. Meckern, klagen. Nee, klagen auch wieder nicht, jammern. Ich aber will von deiner Güte singen. Man nennt das hier, also Va'ani heißt es im Hebräischen, und das ist dieses Waf, also das kleine Buchstabe davor, nennt man das Waf-Adversativum. Das müsst ihr euch nicht merken, aber ich sage es trotzdem einmal. Eigentlich kann dieses Wort w und auch aber heißen. Und ganz oft heißt es eher und. Man merkt es dann aber an solchen Stellen, wenn es immer und immer und immer in die eine Richtung geht und plötzlich ist ein Richtungswechsel, dann kommt es als Aber. Als Aber Gottes. Als Aber des Auserwählten. Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte, Chesed, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Singen mitten in den Bedrängnissen dieser Welt. Singen mitten in dem, dass ich eigentlich sagen müsste, ich bin komplett verloren. Aber dann sagen zu können, ich singe dem Herrn ein neues Lied. Nämlich nicht die alte Leier, sondern das, das er mir gerettet hat. Dass er mir gerettet hat. Dass er mich gerettet, mir geholfen hat. Oder die Berliner verstehen das, ne? Dass er mir gerettet hat. Warum? Weil Gott ihm das alles geworden ist. Du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Und Not kann wirklich jedes einzelne Problem sein. Und Schutz und Zuflucht ist eben auch nochmal, dass David da rein kann oder auch ich rein kann und weiß, es trifft mich am Ende doch nicht. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, das hatten wir schon, das ist nämlich hier so ein Refrain. Denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Da kommt noch ein Satz, eines hinten dran. Mein gnädiger Gott. Warum? Weil der gnädige Gott eben der Gott ist, der alles gut macht. Und gnädig ist tatsächlich hier wieder Chesed. Also kann auch Liebe bedeuten, kann Barmherzigkeit bedeuten. Der Gott, der sich einfach erbarmt über mich. Warum? Weil er gut ist. So, und noch Psalm 60. Ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen, nach der Weise Lilie des Zeugnisses zur Belehrung, als er mit den Aramäern von Mesopotamien und mit den Aramäern von Zoba Krieg führte, als Joab umkehrte und die Edomiter im Salztal schlug, 12.000 Mann. Jetzt springen wir auf einmal aus der Verfolgungszeit David in seine Königszeit hinein. Ich habe keine Ahnung, warum die Psalmen genau so rum da stehen. Also eigentlich wäre es ja auch logisch gewesen, wenn 59 noch vor den anderen gewesen wäre. Aber Gott hat das halt durch seinen Geist auch so gewirkt. Das steht jetzt dort an der Stelle. Wahrscheinlich auch, um nochmal mitzuzeigen, es kann ganz schnell gehen. Also auch wenn jetzt hier Jahrzehnte dazwischen liegen. Aber es kann manchmal doch so schnell gehen, dass das Jahr und das Jahrzehnt umgekehrt wird. Und dass dann auf einmal der Sieg über die Feinde ist. Und deswegen Lilie des Zeugnisses. Zeugnis, das hebräische Wort habe ich jetzt vergessen nachzugucken, aber das macht nichts. Ihr dürft euch noch einmal meine Predigt vom letzten Jahr anhören. Ja, war letztes Jahr. Im Sommer irgendwann, Titel war Zeugnis, Wiederholung, Reaktion, yeah! Geht dann nämlich um Offenbarung 19, Vers 10, das Zeugnis Jesu ist Geist der Weissagung. Das, was mir bezeugt wird von Gott, da weiß ich, so will er wieder handeln, so kann er wieder handeln. Und das darf ich als Präzedenzfall nehmen. Ich darf die Bibel nehmen, was Gott dort alles getan hat, und darf sogar das nehmen, was mir andere Leute erzählen, dies und das hat Gott mir getan. Und dann zu Gott sozusagen, das hast du dem getan und ich bin genauso sein Kind wie dieser Mensch. Hilf mir daraus. Tu das auch für mich. Nicht unbedingt auf die ganz selbe Weise, aber auf alle Fälle zu sagen, ich habe genauso ein Recht darauf wie der. Und jetzt wird hier halt beschrieben, tatsächlich etliche Geschichten aus 2. Samuel 8 und 10. Und das sind alles Geschichten, in denen David die Völker geplündert hat. Das passt nochmal mit der Predigt von gestern zusammen, vom Pfingstmontag, dass wir als Gemeinde eben auch hineindringen dürfen in den Bereich der Hölle und plündern dürfen, was Bekehrung angeht und was auch Schätze angeht der Hölle. Was auch immer diese Schätze sind, aber dann dürfen wir sie halt neu nutzen für den Dienst bei Gott. So, Vers 3. Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast und zornig warst, tröste uns wieder. Also, Gott soll heilen. Ach, Moment, ich habe hier noch, ich habe Notizen dabei, aber das ist, also Vers 4 habe ich noch mehr dazu. Der du die Erde erschütterst und zerrissen hast, heile ihre Risse, dass sie wanken. Genau, also hier, Gott soll heilen. Und zwar, es wird vorneweg einmal gestellt, er hat uns verstoßen, zerstreut und er hat die Erde erschüttert und zerrissen. Gott kann solche Dinge tun. Und was sagen wir? Es gibt manche Christen, die dann sagen, nein, 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 das tut Gott gar nicht, das macht der Teufel. Und jetzt kann man ein bisschen hin und her streiten und am besten finde ich es zu sagen, ja, Gott kann den Teufel halt auch nutzen. Das, was der Teufel nimmt als Angriff, das nutzt Gott als Test. Um zu zeigen, guck mal, Mein Kind hat so einen Glauben und kann an mir festhalten. Also, wie wir das bei Hiob hatten. Und natürlich jetzt verstoßen, zerstreut und er war zornig. Das passt aber dann eher auch tatsächlich darauf, dass eine Sünde da war. Was auch immer die Sünde war. Das wissen wir jetzt auch gar nicht genau daraus, weil bei den Geschichten, da steht jetzt nichts von Davids Sünde. Es steht, es kommen später wichtige Sünden von David, also nicht nur Bathsheba, sondern auch andere. Vielleicht geht es auf Saul, dass Saul eben so viel Sünde auf sich geladen hat und David, der eben jetzt der neue König ist, muss sagen, okay, ich guck mal, dass ich jetzt dafür gerade stehe und das auch und so weiter. Und dann sagt er, tröste uns. Gott soll trösten. Und das andere, heile ihre Risse, denn sie wankt. Also die Erde soll geheilt werden. Ja, die Erde kommt ins Wanken. Die Grundfesten der Erde, also das bezieht sich auch ein bisschen auf die Endzeitrede Jesu mit dem Ganzen, was da in der Welt passiert, wo so viele Leute, die nur die Nachrichten gucken und irgendwie vergessen, dass Jesus das doch alles uns gesagt hat und dann sagen zu können, ja, und das gilt. Jesus hat es versprochen. Jesus will auch weiter hineinwirken und wir dürfen tatsächlich dann auch sagen, Gott wird auch die Welt wieder heilen. Und auch meine persönliche Welt, wo dann Risse reingekommen sind, die erschüttert wurden, sei es eben durch den Teufel, sei es dadurch, dass Gott das tatsächlich wirklich selber gemacht hat, was auch immer. Aber er heilt. Er heilt meine persönliche Welt, er heilt deine persönliche Welt, denn sie wankt. Und weil er sieht, okay, da kommt es ins Wanken und wenn es ins Wanken kommt, dann kann da ganz schnell auch ein Abfall kommen. Und das will Gott natürlich auch nicht, weil wenn er sein Kind verliert, ist das ihm nicht recht. So. Vers 5. Du ließest deinem Volk Hartes widerfahren. Du gabst ihnen einen Wein zu trinken, dass wir taumelten. Doch du hast ein Zeichen gegeben denen, die dich fürchten, damit sie fliehen können vor dem Bogen. Also, Hartes widerfahren lassen, was auch immer das Harte ist, das sind halt vor allem die Dinge, die dann einem sowas vor den Latz hauen, dass man erstmal nicht mehr richtig stehen kann. Du gabst ihnen Wein zu trinken, also, oder gabst uns einen Wein zu trinken. Wein hat ganz oft positive Konnotationen. Hier mal nicht. Und zwar bedeutet das in diesem Fall tatsächlich, also der Wein wird zu trinken gegeben, dass man eben besoffen wird und taumelt und nicht mehr ordentlich laufen kann. Und auch wieder da hat Gott es getan. Okay. Mhm. Warum? Wahrscheinlich eben tatsächlich, weil Gott zornig sein musste über irgendeine Sünde. Was auch immer die Sünde war. Doch du hast uns ein Zeichen gegeben. Was für ein Zeichen? Das steht da nicht. Aber als Christen haben wir natürlich ganz viele Zeichen, die wir wissen. Ganz besonders ist ein Zeichen, nämlich das Zeichen des Kreuzes. Ihr wisst ja vielleicht, dass das deutsche Wort segnen vom lateinischen signare kommt, das heißt mit einem Zeichen versehen. Und das Wort Zeichen ist auch im Hebräischen verbunden mit dem Kreuz. Denn das hebräische Wort heißt Taf. Und Taf ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets. Und bevor Israel nach Babylon gegangen ist, hatten sie noch eine etwas andere Schrift. Es gibt tatsächlich auch noch neuere Schriftstücke aus Jesu Zeit sogar in dieser alten Schrift, weil man sie dann für ehrfähiger gehalten hat und so. Aber das Taf ist tatsächlich einfach bloß ein waagerechter Strich und ein senkrechter Strich. Also ein Kreuz. Das Taf, das Kreuz, hat er uns gegeben, denen, die dich fürchten, damit sie fliehen können vor dem Bogen. Was ist der Bogen? Das sind die Angriffe des Teufels. Und warum fliehe ich vor, habe ich dieses Zeichen? Ich halte dieses Zeichen vor mir her. Ich fliehe dahinter. Und ich weiß, das Kreuz, das eigentlich ja für uns komplett zum Verderben sein sollte, das ist für uns zum Siegeszeichen geworden. Da steht übrigens auch Seda. Also jetzt dürft ihr euch gerne eine Pause machen bei dieser Bibelarbeit, wenn ihr das zu Hause nochmal anhört und euch ein paar Lieder über das Kreuz anhören. Einfach irgendwas oder auch so ein Musikstück und diesen Vers einfach nochmal 13 Mal durchlesen oder noch öfter. So, Vers 7. Dass deine Feinde errettet werden, dass deine Freunde errettet werden, dazu hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. Jetzt sind übrigens die nächsten Verse wieder identisch mit Psalm 108. Wir hatten das ja schon mal bei Psalm 57, dass 108 da mit reinkommt. Also irgendwie wird zusammengebastelt. Und ich weiß nicht, ob Psalm 108 zusammengebastelt wurde oder ob die einfach jetzt eher, aber genau. Also, die Freunde sollen errettet werden. Wer sind die Freunde? Da gibt es in der Bibel ganz, in dem Alten Testament ganz wenige Leute. Abraham war einer und David war einer. Bei David steckt sogar ein Name drin, weil David Freund und Geliebter heißen kann. Aber im Neuen Testament kommt er an einer ganz prominenten Stelle vor, nämlich Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Er hat dann übrigens noch dazu gesagt, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das ist dann für uns wieder ein bisschen so, Moment mal, halt, Werkegerechtigkeit? Nein, 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 aber dadurch zeigen wir uns als seine Freunde. Also, wir sind seine Freunde vom Wesen her und dadurch, dass wir das tun, zeigt es sich auch noch mehr. So. Dass seine Freunde errettet werden, dazu hilf uns mit deiner Rechten. Was ist deine Rechte? Das ist die Hand, die er halt frei hat, die mit der er alles gut machen kann. Die übrigens auch durchbohrt wurde am Kreuz. Gott hat in seinem Heiligtum geredet, ich will frohlocken, ich will Sichem verteilen und das Land Sukkot ausmessen. Gilead ist meines Manasse, Ephraim ist der Schutz meines Hauptes, Juda ist mein Zepter, Moab ist mein Waschbecken, meinen Schuh werfe ich auf Edom, Philisterland jauchze mir zu. Also ganz viel wieder dabei. Das erste, Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Was ist das, sein Heiligtum? Das ist sein Tempel. Also zu Davids Zeit die Stiftshütte, dann der Tempel Salomos, dann der Tempel des Herodes. Dann aber auch Jesus. Und dann die Gemeinde. Und die Gemeinde ist auch nochmal dreifältig, nämlich der einzelne Christ, 1. Korinther 6, die Gemeinde vor Ort, 1. Korinther 3, und die Gemeinde durch Raum und Zeit, Epheser 2. Gott redet in seinem Tempel. Und natürlich ganz besonders redet er durch sein Wort, er redet auch auf andere Arten und Weisen. Nee, die will ich jetzt doch nicht alle aufzählen. Das Allerwichtigste ist aber tatsächlich durch sein Wort. Und dass er dann vor allem auch sein Wort reinbringt. Und das eine, was ich jetzt noch mit reinbringe, ist aus Jesaja 30, wenn wir still werden vor ihm und nicht sagen, okay, so oder so, dann hören wir diese stille Stimme, die sagt, das ist der Weg, geh den, nach rechts oder nach links. Und dann eben, er hat in seinem Heiligtum geredet, ich will frohlocken. Das heißt also, ich will, das ist eine Selbstermunterung. Man nennt das im Hebräischen einen Adhortativ, nein, einen Kohortativ. Also Kohortativ ist, bedeutet, man ermuntert sich selbst. Das ist entweder im Plural, lasst uns miteinander, oder halt, ich will das jetzt machen. Und ich sage dann gerne, wenn jemand betet, Herr, ich will dir danken, dann sage ich, ja, dann tu es doch einfach. Aber hier ist es eben diese Selbstaufforderung. Ich will frohlocken. Und dann kommt hier noch mehr, ich will Sichem verteilen und das Land Sukkot ausmessen. Was ist Sichem und Sukkot? Das sind zwei wichtige Orte, bei denen Jakob unterwegs gewesen ist. Sichem, das war der erste Punkt, an dem er sich gelagert hat im verheißenen Land, also als er wieder über den Jordan und Jabbok rübergekommen ist. Bei dem es dann die Schandtat an Dina gab, bei dem dann halt Simeon und Levi sich dann halt die ganze Stadt niedergemetzelt haben. Aber und Sichem ist dann aber auch der Ort, an dem Josua den Bund erneuert hat mit dem Volk. Und darum ist es auch nochmal so wichtig. Das Tal Sukkot ausmessen. Sukkot ist das Tal, in dem Jakob später hingezogen ist. Da hat er nicht mehr in einem Haus gewohnt. Gut, es gibt ein paar Übersetzungen, die sagen, er hatte ein Haus. Aber also Sukkot heißt tatsächlich eine Sukkah, das ist so eine Hütte. Also das ist dieses, wie diese Laubhütte, die die Israeliten bauen. Und die ist ja auch nicht für immer. Also das ist kein Haus zum Drinbleiben, sondern es ist so ein Teil. Aber auf alle Fälle. Sichem war der Ort, wo er erstmal gesagt hat, ja, ich habe jetzt eine feste Stadt. Und Sukkot ist der Ort, an dem er gesagt hat, nein, ich bin doch wie meine Väter und bleib hier erstmal in der Unsicherheit, weil ich aber weiß, dass Gott mich versorgt. Gilead ist mein. Gilead ist jetzt nochmal auf der anderen Seite des Jordan und auch mein ist Manasse. Manasse ist auf beiden Seiten des Jordan. Ephraim ist der Schutz meines Hauptes. Das kann David in dem Fall so sagen, weil die Ephraimiter, wo dann übrigens auch Sichem liegt. Übrigens, Sichem ist das heutige Nablus im Westjordanland, wenn ihr euch mal wundert. Also, wenn man Sichem nicht auf der Karte findet, Nablus, und das ist tatsächlich Sichem. Nablus heißt deswegen Nablus, weil es umbenannt wurde, um alles Jüdische aus dem Land auszurotten, wurde in Neapolis umbenannt. Und dann haben die Araber das in Nablus dann halt umgewandelt. Ist ähnlich mit Istanbul übrigens. Istanbul heißt Eastenpolin in die Stadt hinein. So. Ephraim ist der Schutz meines Hauptes. Ephraim ist der Hauptstamm der Nordstämme. Also auch wenn nie ein König aus Ephraim kam, zumindest nicht Nordrecht habe ich jetzt noch nicht ganz drauf, aber auf alle Fälle, vorher kam kein König daher, aber es war der wichtige Stamm, weil zum Beispiel Josua daraus kam. Und darum war dieser Stamm immer wichtig. Der war zwar kleiner als Manasse, aber war trotzdem wichtig. Und darum auch der Schutz des Hauptes. Also der Helm, der die Gedanken schützt. Ephraim bedeutet übrigens doppelte Frucht, dass wir fruchtbar sein sollen und doppelt wirklich mehr als vorher. Juda ist mein Zepter. Juda heißt übrigens Lobpreis. Und natürlich, es spielt das jetzt auch an auf den Segen, den Jakob seinen Söhnen zugesprochen hat. Juda, du bist, dich werden deine Brüder preisen. Es soll das Zepter nicht von Juda weichen, bis der Schilo komme. Schilo kann man nicht genau übersetzen, aber halt der Herrscher irgendwie. Und das Interessante ist, das Zepter von Juda ist erst gewichen, als die Römer den Juden die Möglichkeit genommen haben, die Todesstrafe auszuüben. Das war für die Juden immer, also oder für die Rabbiner bis heute klar. Wer das Schwert hat und weiß, ich darf Todesstrafe ausüben oder darf über Leben und Tod der Leute entscheiden, also Todesstrafe ausüben dürfen, heißt auch, dass man sagen kann, es gibt keine Todesstrafe mehr. Und das haben die Römer den Juden genommen und sie haben geklagt, weil sie wussten, wir sind nicht mehr in der Lage, also Gott hat sein Wort nicht gehalten, weil der Messias noch nicht da ist. Sie wussten, das ist eine messianische Verheißung und plötzlich war der Messias nicht mehr da. Oder der Messias war nicht da und sie haben das Zepter verloren. Und da ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ich meine tatsächlich, es ist so um 10 nach Christus gewesen, um drumherum. Und das war die Zeit, in der Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war. Ja, also das mit dem Zepter, also aber eben auch der Herrscher. Ephraim und Juda, die so klein und unbedeutend sind. Und jetzt dagegen kommen diese großen Völker. Moab ist mein Waschbecken. Und ein Waschbecken, nicht wie bei uns, ne, Wasserhahn auf, sondern halt eine Waschschüssel, ist einfach nur dazu da, dass man sich halt den Dreck abwäscht und den wäscht man da in das Wasser wieder hinein. Also Moab ist voller Dreck. Und ist nur dazu ein bisschen da, dass es halt schon irgendwie im Haushalt was machen kann. Meinen Schuh werfe ich auf Edom. Edom ist ja auch das große Brudervolk Israels, die sich aber auch eben übernommen haben. Und dann kann Gott ganz einfach sagen, meinen Schuh werfe ich auf Edom. Oder David kann das ja auch sagen, meinen Schuh werfe ich auf Edom. Ist beides. Gott sagt es und David. Diese großen Völker und dann den Schuh drauf werfen, einfach in der Verachtung. Ihr seid es nur wert, dass ich meinen Schuh auf euch werfe. Da, wo der Dreck der Welt dran hängt. Und dann aber interessant, Philisterland jauchzte mir zu. Ja, da gehe ich nochmal ganz kurz in die Prophetie. In Sacharja, ich bin mir bloß beim Kapitel nicht mehr sicher, aber irgendwo am Ende, ich glaube sogar Kapitel 14, wird beschrieben, dass das Philisterland, Klammer auf, Philisterland ist fast identisch mit dem heutigen Gazastreifen. In der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, oder in der Zeit, ja, entweder bevor Jesus wiederkommt oder wenn er wieder da ist, dass das Philisterland, also der Gazastreifen, Teil von Juda sein soll. Und dass tatsächlich dort alles Mögliche sein kann. Und es gibt jetzt Leute, die den Plan des aktuellen US-Präsidenten, dort alle möglichen Hotels und so zu bauen, dass das wirklich eine lukrative Gegend wird, die sagen, das könnte damit zusammenpassen. Ob es das wirklich tut, das werden wir herausfinden, wenn es dann soweit ist. Aber tatsächlich, dass der Gazastreifen vielleicht doch tatsächlich eingegliedert wird in Israel, in Juda halt, als Provinz Judas. Und dann tatsächlich zu einem Wohlstand kommt und darum, Philisterland jauchze mir zu, dass diejenigen, die früher die Feinde waren, die Feinde des Volkes Israel, die Feinde des Gesalbten, also des Messias, die werden ihm zujauchzen. Halleluja. Übrigens, die Philister sind diejenigen, die nicht verwandt sind mit dem Volk. Ich komme auf alle Fälle mit diesem Psalm noch zu Ende. Wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer geleitet mich nach Edom? Was ist die feste Stadt? Das zeigt sich durch den zweiten Teil. Feste Stadt kann natürlich auch alles Mögliche an anderer Stadt sein, aber tatsächlich ist hier nach Edom, das ist die Stadt Petra. Hat übrigens auch noch eine gewisse endzeitliche Bedeutung, die kriege ich jetzt aber nicht ordentlich ausgewalzt. Wenn ihr es euch interessiert, kann ich euch ein bisschen dazu erzählen. Oder wenn ihr etwas mehr Zeit habt und etwas Fiktion noch mit dazu haben wollt, dann lest einfach mal die finale Buchreihe. Das sind 12 Bücher. Man muss nicht alles teilen, was die beiden Leute da dazu auslegen, wie die Prophetie sich erfüllen wird, aber auf alle Fälle, da kommt die Stadt Petra auch mit vor und das ist tatsächlich dann aber etwas, was dann auch viele andere Bibellehrer sagen. Also, dass David hineinkommen soll nach Petra in die Hauptstadt des Feindesvolkes. Wirst du es nicht tun, Gott, der uns verstoßen hat, und ziehst nicht heraus, Gott, mit unserem Heer? Also, wer bringt mich jetzt dorthin an den Ort des Sieges über die Feinde? Das kann nur Gott tun, der uns eigentlich mal verstoßen hatte. Zumindest sieht es so aus. Dass dort, wo alles verloren war, alles verloren ist, dass Gott dort doch hineinwirkt und dass Gott mich an den Ort bringt, der völlig unmöglich ist. Also wenn ihr euch mit der Stadt Petra ein bisschen befasst habt, diese Stadt ist uneinnehmbar, zumindest mit antiken Mitteln. Und dann zu sagen, Gott wird mich dahin bringen, und zwar der Gott, der mich eigentlich verlassen hat. Der Gott, bei dem es so aussieht, als würde er nichts für mich tun, und dann zu sagen, du hilfst mir. Du wirst es tun, der uns verstoßen hat, aber ziehst nicht aus, Gott mit unserem Heer. Also, es ist eine rhetorische Frage. Du wirst doch wohl ausziehen mit uns. Du machst das doch. Und warum? Weil David Gott dann bei seiner Ehre packt. Dass Gott zeigen kann, ich bin derjenige, der die unmögliche Situation wendet, dass am Ende kein Zweifel daran besteht, das muss Gott gewesen sein. Noch die letzten zwei Verse. Schaff uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts nütze. Das Wort Beistand ist das Wort Ezer, Hilfe. Und das ist die göttliche Hilfe. Die Hilfe, die nur Gott geben kann. Die einzige Position, an der diese Hilfe nicht mit Gott direkt in Verbindung ist, quasi, ist Eva. Also die Frau für Adam. Schaff uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist zu nichts nütze. Also Gottes Hilfe brauchen wir in der Not, denn die Hilfe von Menschen hilft nichts. Der Mensch kann nur bis zu einem bestimmten Grad helfen, aber Gott muss helfen auf die Art und Weise, dass es tatsächlich unbestreitbar ist, dass es Gott war. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde niedertreten. Was sind diese Taten? Das weiß ich nicht. Das ist auch von Not zu Not unterschiedlich. David sagt tatsächlich auch gewissermaßen hier, wir werden Dinge tun, die wir aber nicht aus uns selber können, die wir noch gar nicht verstehen, aber die Gott uns dann zeigt. Und es ist auch nochmal schön, es ist so allgemein formuliert, damit es jeder auch sagen kann, mit Gott werde ich Taten tun. Übrigens, das Wort mit ist das hebräische Wort im, das im Namen Immanuel drin steckt und das ist ja Jesus. Der Gott, der mit uns ist. Der mit Mose war, der mit Josua war, der mit dem Volk ist, Tempel aufbauen und der heute mit uns ist. Mit Gott wollen wir Taten tun, ganz gleich, was es ist, ganz gleich, wie töricht es aussieht, das, was wir tun sollen. Weil es irgendwie doch nichts zu bringen scheint oder was auch immer oder in die falsche Richtung geht. Und dann zu sagen, aber mit Gott tue ich es. Und darum kommt es dann, er wird unsere Feinde niedertreten. Wie macht er das? Den Vers muss ich jetzt schnell einmal nachschlagen, weil ich den nicht auch nicht kann. Römer 16. Aber ich bin gleich da. Da. Also, ich lese 16, Vers 19 und 20. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, darum freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Der Gott aber des Friedens wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und da geht der Brief noch ein bisschen weiter, aber genau. Der Gott des Friedens wird den Satan unter unsere Füße treten. Also unsere Füße, das heißt, dass wir auf ihm rumtrampeln dürfen, dass wir auf den Feinden rumtrampeln dürfen. Diejenigen, die uns auf der Nase herumgetanzt sind. Und das mitunter gar nicht absichtlich. Also einfach bloß, ne? Also es gibt ja mitunter Leute, die einfach das tun, weil sie das selber tun wollen und die wissen gar nicht, dass das irgendwie Verheißung für uns ist oder was auch immer. Aber Gott wird die Feinde niedertreten, dass wir auf denen herumtreten dürfen, die uns auf der Nase herumgetrampelt sind. Passt auch nochmal zu der Predigt von gestern. Also von daher nochmal ganz gut. Gott tut es auf eine Art und Weise, die wir nicht für möglich halten, und er benutzt dazu das, was wir Taten tun mit ihm. was auch immer diese Taten sind, aber sie sind immer irgendwie in Verbindung mit dem Kreuz, nämlich dass ich mich selber verleugne, nicht meine eigene Art und Weise, nicht meine Menschenhilfe, sondern ich verlasse mich auf Gott, auf seine Weisheit, dass er mir sagt, tu dies, das und jenes, ich verlasse mich auf seine Kraft, dass er dann auch hineinwirkt und dann werde ich es sehen. Mit Gott werde ich Taten tun und er wird meine Feinde niedertreten. Amen.